Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Jessica Strombeck. Einen schönen guten Tag. Die Erderwärmung sorgt für immer mehr Dürre und Missernten. Und darum wird geforscht an neuen Methoden der Lebensmittelproduktion. Darunter Vertical Farming im urbanen Raum, dem Anbau in die Höhe. Dazu haben wir heute in unserem Firmenporträt einen Einblick in ein Berliner Startup, das genau in dem Bereich Methoden entwickelt. Ein viertes Mobilfunknetz geht heute an den Start in Deutschland. Und das Handelsabkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten steht vor dem Scheitern. Woran es liegt, darauf schauen wir in dieser Sendung. Aber zunächst geht der Blick auf die aktuellen Verbraucherpreise. Die Inflation schwächt sich weiter ab, 3,2% laut Statistischem Bundesamt. Verglichen mit den 10,4% im Oktober letzten Jahres lässt sich sagen, die Lage entspannt sich. Claudia Werle an der Frankfurter Börse. Die Inflationsrate ist ja entscheidend für den Leitzins. Also wie nehmen die Anlegerinnen und Anleger das auf?
Also zunächst mal, Energie ist billiger geworden. Für viele Waren und Dienstleistungen mussten Verbraucher zuletzt weniger bezahlen. Die Teuerung bei Nahrungsmitteln hat sich ebenfalls abgeschwächt. Ulrich Kater sitzt neben mir, der Chefvolkswirt der DK Bank. Herr Kater, wenn wir jetzt nach Deutschland schauen, haben wir das Schlimmste hinter uns?
Ja, unbedingt. Ich meine, das sieht man anhand der Zahlen, die auch gerade genannt wurden, von 10% jetzt wieder runter auf 3%. Das ist schon Ausdruck der Tatsache, dass diese Inflationspanik, die man haben konnte, ja, wenn man Raten von 10% hört, dass die Gott sei Dank nicht angemessen war und auch nicht ist und dass die Inflationsraten sich beruhigen. Für die Notenbanken ist allerdings entscheidend, dass es auch auf 2% zurückgeht. Das ist erst Preisstabilität. Und es ist tatsächlich so, um ein Wort von der Präsidentin Lagarde zu wiederholen, die letzten Meter, das letzte Prozentpunkt von 3% auf 2%. Das wird schwieriger werden.
Warum wird das schwieriger? Warum treten die Notenbanker noch auf die Bremse?
Nun, weil der große Rückgang in der Inflation jetzt über die Energiepreise gelaufen ist und Energiepreise schwanken sehr stark bei Krisenzeiten nach oben, aber dann auch wieder sehr stark nach unten und das haben wir erlebt. Aber dieses letzte Prozentpunkt wird hauptsächlich über sogenannte Zweitrundeneffekte verlängert und getrieben. Das bedeutet, auf die Nachricht von hoher Inflation kommt eine nächste Runde, das sind Lohnabschlüsse, die dann wieder dazu führen, dass Preise in der nächsten Runde erhöht werden können. Und das läuft längerfristig. Das ist nicht so leicht zu brechen. Und das ist das, was noch geleistet werden muss.
Wenn wir nach Amerika schauen, auch da geht es heute im weitesten Sinne um das Thema Inflationsbekämpfung. Jetzt am Nachmittag werden neue Zahlen vom Arbeitsmarkt veröffentlicht. Das ist insofern für die Notenbank bedeutend, weil die Fed auch darauf schauen muss, wie es am Arbeitsmarkt aussieht. Was erwarten Sie da?
Ja, also da muss man erstmal zu wissen, dass der Finanzmarkt in den letzten 4 Wochen die Inflation als gelöst erklärt hat. Er hat also dieses letzte Prozentpunkt, diese letzte Wegstrecke schon als gelöst und überwunden angesehen, aufgrund der besseren Inflationszahlen aus der letzten Zeit. Aber das ist natürlich sehr, sehr voreilig, weil sich das erst in den nächsten Quartalen entscheiden wird. Und da ist jedes Datum für die Konjunktur wichtig. Läuft die Konjunktur besser, dann ist es natürlich schwieriger, die Inflation noch weiter zurückzudrängen. Und deswegen ist gerade die Zahl, die heute gemeldet wird, die Arbeitsmarktzahl, wie viele neue Jobs werden in Amerika geschaffen, so wichtig. Eine positive Zahl, eine hochpositive Zahl bedeutet weiter ein dynamischer Arbeitsmarkt, eine dynamische US-Konjunktur mit eher wieder stärkeren Inflationstendenzen. Sollte es aber so sein, dass eventuell zum ersten Mal seit langem wieder ein Rückgang der Jobzahlen, das heißt also negative Zahl gemeldet wird heute Nachmittag, dann werden sich die Märkte bestärkt fühlen. Die Zinsen sind schon runtergegangen in den letzten 4 Wochen. Das wird dann weitergehen und der Aktienmarkt würde dann wahrscheinlich erstmal noch einen Schub nach oben bekommen.
Was glauben Sie, wer macht den ersten Schritt? Die US-Notenbank oder die Europäische Zentralbank?
Ja, schon die US-Notenbank, sie ist in allen Zinszyklen, allen Zinsbewegungen naturgemäß als größte Volkswirtschaft der Welt eher als die EZB. Aber allzu viel werden sich die Entwicklungen in den USA und Europa nicht nehmen, wenn es in den USA Mitte des Jahres dann heißt oder vielleicht sogar schon ein bisschen vor der Mitte des Jahres, die Zinsen können gesenkt werden, dann werden die Europäer dann in der zweiten Jahreshälfte bald auch folgen.
Sagt Ulrich Kater, der Chefvolkswirt der DK Bank.
Ja, vielen Dank hier aus Köln. Frau Werle, jetzt hatten wir diese Woche 2 Rekordtage. Wie sieht es denn zum Ende dieser Woche beim DAX aus?
Naja, der DAX hat sich schon wieder an das bisherige Rekordhoch hochgerobbt, sage ich mal. Er ist bis auf 16.711 Punkte gestiegen. Also da fehlen nur noch 15, 16 Punkte für ein neues Allzeithoch. Das ist wirklich nicht mehr viel. Aber dennoch, viele Anleger sind eben auch vorsichtig. Der DAX aktuell nur leicht im Plus. Der steht jetzt bei 16.677 Punkten.
Es liegen neue Absatzzahlen vom Verkauf von Autos mit alternativen Antrieben aus China vor. Jetzt vor dem Hintergrund, dass die Sorge ja immer größer wird, dass China dem Autoland Deutschland den Rang abläuft. Was macht das denn mit den Autowerten?
In China werden wieder mehr Fahrzeuge verkauft. Da geht es vor allem um die Verkäufe von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben. Im November, da sind die Zahlen um knapp 40% gestiegen im Vergleich zum Vorjahr, so der Branchenverband in China. Bei Tesla-Fahrzeugen gibt es beispielsweise ein Plus von 5%, wobei man eben auch im Blick haben muss, vor einem Jahr gab es noch Lockdowns in China. Wir hatten, also das hatte ganz massiven Einfluss auf die Nachfrage. Außerdem ist die Autobranche eine Branche, die sehr, sehr stark subventioniert ist. Viele Hersteller versuchen mit hohen Rabatten bei der Kundschaft zu punkten. Und wenn jetzt Preiserhöhungen anstehen, wenn solche Rabattaktionen auslaufen, dann werden oft Käufe vorgezogen. Die große Konkurrenz in China und die Tatsache, dass die chinesischen Hersteller jetzt auch mehr und mehr auf den europäischen Markt drängen, sind Gründe, weshalb Hersteller hierzulande versuchen, sich neu aufzustellen. Das sehen wir beispielsweise zurzeit im Hause VW. Da hat der VW-Chef die Belegschaft ja schon auf Einschnitte vorbereitet. In Zukunft will man mit weniger Beschäftigten und mit einer anderen Struktur und Organisation auskommen.
Bleiben wir bei den Autos bzw. den Komponenten für die E-Mobilität, nämlich Batterien. Da will BASF diesen Bereich jetzt ausgliedern. Wie ist das einzuordnen?
Es geht nicht nur um das Batteriegeschäft, es geht auch um die Agrarsparte. Die Idee dahinter, also einzelne Geschäftsbereiche sind mehr wert, als wenn sie Teil eines großen Ganzen sind. Sie lassen sich anders vermarkten, man kann sich anders auf die Kundschaft einstellen, so die Argumentation. Das ist momentan ein großer Trend. Wir sehen das beispielsweise auch in der Automobilindustrie. Beim Industriekonzern Siemens gab es in der Vergangenheit mehrere Abspaltungen. Die Lufthansa will sich mehr auf das Kerngeschäft konzentrieren. Aber auch das muss man sagen, es gab wirklich schon den umgekehrten Trend, also möglichst viel in einer Hand, in einem Unternehmen zu behalten, um unabhängiger zu werden vom wirtschaftlichen Umfeld.
Und dann der abschließende Blick auf Euro-Anleihen und Gold.
Der Euro wird mit einem $1,0783 gehandelt. Die Umlaufrendite ist von 2,2 auf 2,25% gestiegen. Und für die Feinunze Gold muss man $2,028,49 bezahlen.
Vielen Dank, Claudia Werle von der Frankfurter Börse. Heute geht ein neues Mobilfunknetz an den Start. Zu den drei etablierten Anbietern Deutsche Telekom, Vodafone und Telefonica mit O2 kommt 1&1 dazu. Das Unternehmen aus Montabaur im Westerwald, Tochterunternehmen von United Internet. Damit gibt es also dann wieder vier Mobilfunknetzbetreiber in Deutschland und einiges, was damit in Bewegung kommt. Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Falk Steiner, der sich da intensiv mit auseinandersetzt mit der Telekommunikationsbranche. Herr Steiner, bedeutet dieses vierte Netz oder was bedeutet dieses vierte Netz für den Mobilfunkmarkt?
Ja, das bedeutet erst einmal, dass wir wieder bei vier Anbietern sind, die tatsächlich ein eigenes Netz betreiben. 1&1 startet heute mit einem vergleichsweise kleinen eigenen Netz. Die Firma spricht davon, dass sie Ende November etwa 500 Antennenstandorte angeschlossen habe. Bis Jahresende sollen es jetzt 1000 werden. Das ist also wirklich noch sehr weit weg von einem flächendeckenden Netz, denn die etablierten Anbieter, die liegen bei jeweils etwa 30.000 Standorten. Das heißt nicht, dass es sonst keinen Empfang geben würde, den besorgt nämlich die eben benannte Konkurrenz. 1&1 hat derzeit einen Vertrag mit Telefonica, durch den Kunden da, wo es keinen 1&1-Empfang gibt, im O2-Netz surfen und telefonieren können. Und in der zweiten Jahreshälfte 2024 wechselt 1&1 dann den Partner. Dann kommt Vodafone zum Zug. Die Kunden sind dann, wie im Ausland, im Roaming, im anderen Netz unterwegs. Und die meisten bisherigen Kunden bei 1&1, die werden vom Start des eigenen Netzes heute erst einmal fast nichts bemerken. Denn nur ganz langsam werden die Kunden ins eigene Netz migriert, umgezogen. Gut ein halbes Jahr soll das dauern. Nur Neukunden, die landen jetzt sofort im eigenen Netz des, ja, wie will ich sagen, Herausforderers aus Montabaur.
1&1 hatte ja schon bei der Frequenzversteigerung 2019 eigene 5G-Frequenzen erworben. Das Netz geht aber erst jetzt an den Start. Was ist da in der Zwischenzeit passiert oder nicht passiert?
Ja, da ist wirklich viel passiert und nicht passiert zugleich, denn alle Mobilfunkunternehmen haben Schwierigkeiten beim Ausbau ihrer Netze. 1&1 ist aber ein wirklich besonderer Fall. Eigentlich sollte die Vodafone Mobilfunkmastenausgründung Vantage Towers für 1&1 mehrere tausend Standorte erschließen, aber das ist schlicht nicht passiert. Die Schuld dafür, die sieht 1&1 bei eben Vantage Towers. Inzwischen arbeitet man auch mit anderen zusammen. Damit hat 1&1 aber vor allem auch die Auflagen verfehlt, die von der Bundesnetzagentur bei der 5G-Versteigerung gemacht wurden. Deshalb läuft auch ein Bußgeldverfahren bei der Aufsichtsbehörde. 1&1 musste jetzt aber etwas tun, denn es stand vor einer wichtigen Entscheidung. Die Bundesnetzagentur hatte klar gemacht, dass 1&1 nicht länger beides sein kann. Ein Anbieter, der Mobilfunk auf den Netzen anderer verkauft und zugleich auch Netzbetreiber. Entweder hätte man also den Betrieb als Netzbetreiber einstellen müssen und auch die 1 Milliarde Euro teuren Frequenzen zurückgeben müssen oder sich aus dem Markt als Wiederverkäufer zurückziehen müssen. Das hat man jetzt gemacht.
Das Netz von 1&1 soll ja anders aufgebaut werden mit einer anderen Technologie, das unabhängig machen soll von chinesischen Unternehmen wie zum Beispiel Huawei oder auch von Ericsson. Könnte 1&1 also langfristig das, sagen wir mal, sogar bessere Netz damit aufbauen?
1&1 versucht zumindest ein anderes Netz aufzubauen. Es ist ja auch ein ganz starker politischer Wunsch, insbesondere die langfristigen Abhängigkeiten von China zu reduzieren. Der Firmenchef Ralf Dommermuth hat alles auf die sogenannte Open RAN-Technologie gesetzt. Das steht für offenes Funkzugangsnetzwerk. Normalerweise bestehen Funkmasten aus zwei Elementen, Antennentechnik oben und einem Modul am Fuß des Mastes, so ein kleiner grauer Kasten, wo die Verarbeitung der Daten übernommen wird. Die kommen üblicherweise eben von einem Anbieter zusammen. Oft ist das eben Huawei aus China, Ericsson aus Schweden oder Nokia aus Finnland. Open RAN ist ein bisschen ein Ausweg aus dem Problem, sich von einem Anbieter und dessen Produkten abhängig zu machen, denn darin wird alles stark standardisiert, sodass Komponenten leichter auswechselbar werden. Und dadurch soll dann eben keine Abhängigkeit von einzelnen Anbietern, insbesondere nicht aus kritischen Ländern, entstehen. Und 1&1 hat es jetzt vergleichsweise leicht bei diesem Weg, den zu gehen, denn 1&1 hat eben kein eigenes Netz, was sie vorher hatten, was sie jetzt modernisieren müssten, sondern sie konnten quasi bei Null anfangen. Und das ist natürlich sehr hilfreich für sie.
Heute geht ein neues viertes Mobilfunknetz an den Start und Falk Steiner hat uns da die umfassenden Informationen zugegeben. Vielen Dank. 20 Jahre ist verhandelt worden über ein Handelsabkommen zwischen den Mercosur-Staaten in Südamerika, darunter vor allem Brasilien, Argentinien, Uruguay und der EU. Aber erneut, wie auch bei vielen anderen geplanten Handelsabkommen, steht auch dieses vor dem Scheitern und reiht sich dann in die Liste der nicht zustande gekommenen Abkommen, wie TTIP mit den USA, CETA mit Kanada oder das Freihandelsabkommen mit Australien. Woran liegt es dieses Mal mit den südamerikanischen Ländern und was bedeutet es, dass die Verhandlungspartner da nicht zusammenfinden? Aus Brasilien berichtet Anne Herberg.
Das lang ersehnte Handelsabkommen zwischen der EU und Südamerika kommt erstmal nicht. Das war bereits vor dem Gipfeltreffen der Staatschefs der Mercosur-Länder in Rio de Janeiro erwartet worden. Vor allem Frankreich und Argentinien hatten im Vorfeld Bedenken über den Deal geäußert, über den bereits seit 23 Jahren verhandelt wird. Gastgeber Luis Inácio Lula da Silva mahnte, die Verhandlungen trotz allem weiterzuführen. Nichts sei unmöglich. Doch für Brasiliens Präsident ist das Scheitern einer Übereinkunft auch ein persönlicher außenpolitischer Rückschlag. Brasilien hatte gehofft, das Abkommen während seiner Mercosur-Präsidentschaft unter Dach und Fach zu bringen. Diese endete am Donnerstag. In den Grundzügen steht der Vertrag zwar seit 2019, doch im Februar hatte es neuen Streit gegeben um den sogenannten Side Letter. Darin forderte die EU strengere Verpflichtungen zum Umweltschutz. Gerade für Lula da Silva, der versprochen hatte, die Regenwaldzerstörung unter seinem Vorgänger Jair Bolsonaro rückgängig zu machen, war das ein Affront. Die Version war inakzeptabel, weil sie uns so behandelte, als wären wir Minderwerte gewesen, als wären wir immer noch ein kolonisiertes Land. Statt Augenhöhe gab es Mangel an Respekt und Drohungen. Lula machte nun eine mangelnde Flexibilität der Europäer, insbesondere der Franzosen, für das Scheitern des Abkommens verantwortlich. Die Umweltschutzvorgaben verschleierten einen Protektionismus Europas durch die Hintertür. Die südamerikanischen Regierungen dagegen beklagen zu hohe Einschränkungen beim Export und Wettbewerbsnachteile für die heimischen Industrien. Ein Grund, warum auch Argentinien die Bremse zog. Die Entscheidung würde nun dem zukünftigen Präsidenten Javier Milei überlassen, der am 10. Dezember sein Amt antritt. Der libertäre Ökonom steht zwar für freien Handel, im Wahlkampf hatte er allerdings mit dem Rückzug seines Landes aus dem Mercosur gedroht. und den Klimawandel als sozialistische Verschwörungstheorie abgetan. Milei wird für Europa ein unbequemer Verhandlungspartner sein, ähnlich wie schon Jair Bolsonaro, glaubt deswegen der deutsch-brasilianische Politologe Oliver Stünkel.
Porque mesmo se ele for mais moderado,
Milei tritt nun zwar gemäßigter auf, aber er vertritt immer noch radikale und kontroverse Positionen, die Verhandlungen schwierig machen dürften. Dazu kommt die Ablehnung Frankreichs und die Wahlen zum EU-Parlament im nächsten Jahr, die das Parlament protektionistischer machen dürften. Ich glaube, dass sich das Zeitfenster der Chance auf einen Abschluss gerade schließt. In den vier Gründungsstaaten des Mercosur, Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay, leben rund 2/3 der Einwohner Südamerikas. Der Freihandelsdeal mit den Europäern hätte einen gemeinsamen Markt mit mehr als 700 Millionen Menschen geschaffen. Nun hat Paraguay den Vorsitz des Staatenbundes Mercosur übernommen. Präsident Peña hatte im Vorfeld gesagt, er wolle nicht ewig weiterverhandeln, sondern sich stattdessen nach neuen Handelspartnern umsehen. Auch Uruguay liebäugelt mit einem bilateralen Abkommen mit China, das längst zum wichtigsten Handelspartner Südamerikas geworden ist.
Berichtet Anne Herberg. Die Weltklimakonferenz in Dubai geht in die Schlussphase und noch nicht ist so recht klar, ob sie als Erfolg bewertet werden kann. Fest steht aber so oder so, Dürren und Missernten werden zunehmen als Folge der Erderwärmung. Darum wird immer mehr investiert in die Forschung, wie ausreichend Lebensmittel unter diesen sich ändernden Bedingungen produziert werden können. Ein Berliner Start-up-Unternehmen hat eine Methode entwickelt, die den Ertrag von Nutzpflanzen drastisch erhöht. Auf engstem Raum werden Pflanzen angebaut, fast ohne Wasserverbrauch. Ein Konzept aus dem Bereich des Vertical Farmings, also einem Anbau, in dem die Pflanzen auf den wenigen Quadratmetern in die Höhe gebaut werden, Etage über Etage. In unserem Firmenporträt hat Manfred Götzke das Berliner Start-up-Unternehmen in Marzahn besucht und hier arbeiten knapp 10 Ingenieure und Physiker an Anbaumethoden der Zukunft.
Dutzende Tomatenstauden und Tabakpflanzen drehen sich in hohen Glasschränken, grell beleuchtet von LED-Lampen, die Wurzeln besprüht von Nebeldunst. In der Halle des Berliner Startups Light & Fog sieht es ein wenig aus wie auf einer Raumstation. Größere Mengen Pflanzen können hier ohne Ackerflächen und fast ohne ständige Wasserzufuhr gedeihen. Doch was Gründer Martin Peter und seine Mitstreiter hier machen, ist alles andere als Science Fiction.
Es ist einfach die einzige Antwort auf, wie können wir doppelt so viel Nahrung herstellen in den nächsten 20 Jahren. Das erwarten wir mit der Weltbevölkerung einfach als Notwendigkeit, auf viel, viel weniger Fläche.
Peter ist überzeugt, so wie wir heute Nutzpflanzen anbauen, ist nicht mehr zeitgemäß und eine ökologische Katastrophe. Denn der Ressourcenverbrauch von Ackerfläche, Wasser und Dünger ist bei den klassischen Anbaumethoden auf dem Feld einfach viel zu hoch.
Der größte Vorteil, den ich glaube ich sehe, ist, wir verbrauchen 95% weniger Wasser. Wir brauchen null Pestizide. Das heißt, wir haben auch keinen negativen Einfluss auf die Natur. Und wir reduzieren auch enorm den Düngerverbrauch. Das heißt, wir nehmen uns nur ganz, ganz wenig.
Vertical Farming spare wertvolle Flächen und vor allem Wasser. Gerade in Ländern, in denen Wasser schon heute extrem knapp ist, ein entscheidender Vorteil, erzählt der 36-Jährige.
Wir verlieren sehr viel Ackerfläche. Wir haben in den letzten 40 Jahren ein Drittel der weltweiten Ackerfläche verloren. Und rein mathematisch weiß man, das geht so nicht weiter. Wir können hier rund ums Jahr anbauen und vor allen Dingen auch dreidimensional gestapelt. Das heißt, wir können 75 Mal die Fläche zum Beispiel von einem Acker in einem kleinen, in einer Halle herstellen.
Peter ist selbst weder Bioingenieur noch Maschinenbauer. Er hat Kunst und Physik studiert. Auf die Idee, sich mit experimentellen Anbaumethoden zu beschäftigen, ist er vor 3 Jahren auf einer Reise nach Israel gekommen.
Agritech, so wie man das Ganze nennt, wenn man im Agriculture-Bereich Technology macht, ist da quasi ein großes Thema. Und es war schon immer eine Passion von mir. Und deswegen habe ich dann angefangen mit der Idee und relativ schnell mit meinem Vater zusammen dann diese Firma gegründet.
Martin Peter öffnet einen der etwa 2 Meter hohen Glasschränke, in dem eine riesige Tomatenpflanze wächst und erklärt, was an der Methode von Light & Fog anders ist als bei anderen Vertical Farming Konzepten.
Der Grundgedanke von dem, was wir hier tun, ist, wir bewässern Pflanzen mit Nebel. Nicht mit fließendem Wasser, nicht mit gesprühtem Wasser, sondern wir vernebeln Wasser. Das erleichtert uns die Arbeit im Ingenieurswesen ganz, ganz erheblich, weil wir Leichtbauweise einsetzen können. Also wir können auf Stoff und ganz leichten Materialien die Pflanzen räumlich anordnen im Raum und dann mit Nebel bewässern. Und weil das alles nichts wiegt, nennen wir uns Light & Fog.
In jedem der Glaskästen befindet sich eine Säule, in die die Pflanzen gesteckt werden. Die Wurzeln werden in der Säule mit Nebel besprüht. Von außen werden die Blätter der Pflanzen beleuchtet. Die Säule wiederum dreht sich, damit alle Pflanzen stets gleich beleuchtet werden. Peter führt zu einer roten Plexiglastafel, die mit Zahlenreihen und Formeln bekritzelt ist. Die Ergebnisse von Testreihen, Veröffentlichungen aus der internationalen Biotech-Forschung. Die Ingenieure von Light & Fog schauen sich stets die neuesten wissenschaftlichen Veröffentlichungen an, um ihr Produkt zu optimieren.
Wenn man wirklich drüber nachdenkt über die Problematik, wie ordne ich Pflanzen so an in einem Raum, wie vermeide ich die Kosten, wie mache ich das Ganze effizienter, dann haben wir hier einen deutlichen Schritt nach vorne getan. Das erlaubt einfach durch die Kostenhalbierung, die wir mindestens haben im Vergleich zu dem klassischen Vertical Farming, dass man ganz neu denken kann.
Momentan bauen Light & Fog bzw. deren Kunden vor allem Tabakpflanzen an. Allerdings nicht für Rauchwaren. Tabak eigne sich, um wertvolle Proteine herzustellen, erzählt der Gründer.
Wir arbeiten jetzt sehr eng mit Biotech-Unternehmen zusammen, die in Pflanzen Moleküle herstellen, wertvolle Proteine. Proteine sind alles Mögliche, nicht nur Essen, sondern auch Medizin, Antikörper, andere Geschichten. Und in dem Fall ist jetzt besonders interessant, dass die Firmen, die wir mit quasi Technik beliefern, um Pflanzen automatisch und gesichert anzubauen, Stoffe für die Stammzellfleischproduktion herstellen. Letztendlich bauen wir Pflanzen an, um Fleisch zu produzieren, aber auf eine Art und Weise, wo A, gar kein Tier darunter leiden muss und B, das Ganze deutlich nachhaltiger ist.
In der Halle von Light & Fog und bei den Kunden, die die Anbaumaschinen bereits nutzen, überwacht eine KI das Wachstum der Pflanzen. So können die Vertical Farmer genauestens beobachten, wie die Pflanzen auf Wasser und Nährstoffmenge reagieren. Anbauen unter Laborbedingungen, das ist ein weiterer Vorteil der Methode. Jetzt in der Anfangsphase arbeitet das Startup mit Unternehmen zusammen, bei denen dieser präzise Anbau von Pflanzen mit stets gleichen Eigenschaften besonders wichtig ist. Eben den Biotech- und Pharmafirmen. Momentan noch mit wenigen der Anbaumaschinen.
Aber wir planen mit jedem einzelnen dieser Kunden später auf eine Produktion von bis zu 20 Tonnen täglich zu kommen. Also das ist wirklich nur der Anfang. Unser Fokus ist ganz klar industriell. Also wir wenden uns an alle, die im Industrieprozess Pflanzen verbrauchen. Und die haben alle ein Problem, weil die Lieferketten nicht stimmen, eine Pandemie dazwischen kommt, Giftstoffe auf diesen Pflanzen ist. All das können wir lösen, weil wir quasi Pflanzen dienstags um 14.30 Uhr immer in der gleichen Menge liefern können. Mit der gleichen Qualität, meistens auch besser.
Sollte sich die Anbaumethode von Light & Fog durchsetzen, die Produktion der Kästen in Masse günstiger werden, dann könnten auch Landwirte und Agrarkonzerne mit ihnen anbauen. Für die perfekte Tomate oder Kartoffel bei geringem Ressourceneinsatz.
Manfred Götzke mit einem Porträt des Unternehmens Light & Fog in Berlin. Und zur Wirtschaftspresseschau. Im Streit um Handelsfragen und unfairen Wettbewerb sind die EU und China bei ihrem jüngsten Gipfeltreffen in Peking wieder einen Schritt aufeinander zugegangen.
Dazu bemerkt das Handelsblatt: Miteinander sprechen ist immer besser als nur übereinander. Das gilt auch für die bilateralen Beziehungen zwischen der Europäischen Union und China. Insofern diente der Besuch der EU-Spitze in Peking nach all dem Wortgeklingel der vergangenen Monate auch einem Selbstzweck. Dennoch hat dieser Gipfel einmal mehr schonungslos offengelegt, so wichtig Europa als Absatzmarkt für chinesische Waren auch sein mag. Der politische Einfluss Europas in der Volksrepublik ist und bleibt beschränkt. Die Wirtschaftswoche beobachtet: Vor allem bekommen die Europäer bei dem Treffen ihre Abhängigkeit vorgeführt. Sicherlich, Kommissionspräsidentin von der Leyen kann mit europäischen Zöllen auf E-Autos aus China drohen. Aber Europas Wirtschaft und allen voran die deutsche befindet sich in einer höchst unkomfortablen Situation. Von einem De-Risking, wie es von der Leyen fordert, keine Spur. Fast die Hälfte der Unternehmen geht sogar davon aus, dass China für sie künftig wichtiger ist. Vor allem bei Rohstoffen, die wichtig für die Energiewende sind die Europäer auf China angewiesen. Der Chemiekonzern BASF steht vor einem Umbau. Die Zeitung Rheinpfalz aus Ludwigshafen bemerkt: Die BASF wird nicht zerschlagen, es werden keine Stücke herausgetrennt, um sie zu verkaufen, es gibt kein neues Sparprogramm, mit dem Arbeitsplätze abgebaut werden. Der Ludwigshafener Chemiekonzern will seine Geschäftsbereiche Agrarchemie, Batteriematerialien und Coatings besser aufstellen im aktuell besonders harten Wettbewerb. Das sind Bereiche, denen das Unternehmen attraktive Gewinne auch in den kommenden Jahren zutraut, wie die BASF am Donnerstag ebenfalls kommunizierte. Diese Gewinne will der Konzern gerne selbst einstreichen. Mit dem Warnstreik der Lokführer befasst sich die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die Forderung nach einer Reduzierung der Wochenarbeitszeit von 38 auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich wird von der Bahn zu Recht als unerfüllbar abgewiesen. Würde man den 35 Forderungen der Gewerkschaft nachkommen, würden die Personalkosten um 50% steigen. Welches Unternehmen kann so etwas schultern? GDL-Chef Weselski wiederum muss liefern. Das ist er seiner kleinen Gewerkschaft schuldig, die nur überleben kann, wenn sie mehr herausholt als die mächtige EVG. Und das ist er sich selbst schuldig. Da seine Ära im kommenden Jahr zu Ende geht, hat er keinen Anlass, auf den letzten Metern schmalspurig aufzutreten.
Und soweit die Wirtschaftspresseschau. Und das war die Sendung Wirtschaft am Mittag mit Jessica Sturmberg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.